Tech und Rara.
Unser Sandmännchen gehört genau dazu, wie Stummfilm und Expressionismus, wie Revuefilm, wie Ufa, Defa, wie Hollywood-Filme, die gar nicht mehr in L.A. gedreht werden, sondern alle hier, was die wenigsten wissen. Es gibt zig Nonsensbücher über Hollywood, wirklich teilweise Schund, aber eben nichts Aktuelles über das älteste Filmstudio der Welt.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.
Wussten Sie, dass der größte Drucker der Welt in Babelsberg steht? Die wenigsten wissen, dass Alfred Hitchcock hier gelernt hat. Ja, der hat sozusagen Kulissenteile hin und her geschoben.
Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und das ist ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen unterhalten und zum einen ganz viel über diesen Bereich lernen, aber zum anderen auch darüber, wie sich Technologien in diesem Bereich auswirken. So auch diese Woche mit Sebastian Stielke. Der Mann ist Schauspieler, hat auch schon in vielen Produktionen mitgespielt, die man auch kennt, zum Beispiel Homeland hat er mitgespielt. Und er hat eine sehr enge Verknüpfung zum Standort Babelsberg. Babelsberg war ich erstmal so ein bisschen, okay, warum unterhalten wir uns jetzt über Babelsberg? Er hat ein Buch geschrieben, 100 Facts about Babelsberg. Und wenn man das dann liest, dann weiß man, warum wir uns darüber unterhalten haben. Babelsberg ist nämlich tatsächlich nicht nur irgendwie so eine Filmstadt, sondern, also natürlich ist es eine Stadt, wo der Film irgendwie auch herkommt, die Wiege des Films sozusagen, könnte man fast sagen, in Deutschland. Aber es ist eben auch ein Ort für Innovation, da passiert technisch ganz viel, da passiert im Bereich Medien ganz viel und das hat man alles so gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also es ist sowohl historisch sehr interessant, als auch halt heutzutage. Und weil Sebastian eben dieses Buch geschrieben hat, haben wir uns darüber sehr viel unterhalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt hört einfach die Folge, dann wisst ihr, warum wir uns über Babelsberg so viel unterhalten haben. Bis gleich. Und dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen, Sebastian Stielke. Schön, dass du da bist bei Tech und Trara.
Hallo Moritz, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr.
Ja, mich freut es auch total. Also ich habe total Bock auf das Thema und ich habe irgendwie auch total Bock auf dich als Gast, weil wir hatten schon Vorgespräche und es war sehr nett und es war irgendwie locker und es hat Spaß gemacht und das ist immer eine große, da habe ich einfach immer Bock drauf, weil deswegen mache ich ja Podcasts, um mich mit netten Leuten zu unterhalten und die irgendwie auch noch Expertise mitbringen. Und deine Expertise besteht ja in dem Fall ganz stark jetzt im Gebiet Babelsberg, weil du hast ja ein Buch geschrieben, 100 Facts about Babelsberg heißt das Buch. Da geht es um die Medienstadt, um diese Wiege des Films, wie du sie auch beschreibst, Babelsberg. Und du beschreibst ein bisschen, wie die sich verändert hat, was die Ursprünge sind, wie es heute ist. Du selbst bist Schauspieler, hast aber auch unter anderem mal da studiert, ne? In der
Filmschule. Genau, ja. Genau. Also es gibt da die, wie es auch mal dann im Marketing natürlich heißt, die älteste Filmhochschule Deutschlands und jetzt seit einigen Jahren auch Rang erhöht in den Universitätsstatus, also die Filmuniversität Babelsberg mit dem Beinamen Konrad Wolf, also Filmuni Babelsberg Konrad Wolf. Und da habe ich 4 Jahre meines Lebens 7 Tage die Woche im Studium verbracht.
Ja, krass. Krass. Ja, ich habe tatsächlich auch mal in so einer Phase, wo ich noch gar nicht wusste, wo es mit mir hingeht, habe ich auch mal nach so Filmsachen geguckt und da bin ich auch auf Babelsberg studieren. Aber es ist nicht so einfach, da reinzukommen, ne? In die Filmhochschule da?
Nicht wirklich. Das ist, also in Zeiten von Castingshows und so weiter muss man das immer erklären. Das ist natürlich, hat das was mit Bewerbungen und mit Aussieben und mit verschiedenen Runden zu tun. Das nennt sich dann Eignungsprüfung und Zugangsprüfung und das sind da mehrere Tage und das wird immer wieder ausgesiebt und werden immer weniger. Ja. Und also jetzt das kann man für die meisten Studiengänge, die also da sozusagen an der Filmuni angeboten werden, sagen, ich kann jetzt erstmal nur speziell für den Studiengang Schauspiel sprechen, wo ich ja studiert habe, dass ich da also wirklich mehrere hundert pro Jahr, einige sagen in dem einen Jahr ist mehr oder weniger, aber teilweise circa 1000 Leute pro Jahr bewerben und es wird ja nicht pro Semester beginnen, sondern pro Jahr wirklich, also pro Kalenderjahr sind nur die Aufnahmen und beim Schauspiel werden 10 Leute genommen.
Oh ja, krass.
Und das ist natürlich ein krasses Aussiebverfahren, wo nach irgendwelchen Übungen und Tagen und Sachen dann immer wieder heißt, okay, jetzt setzen sich alle bitte an die Bühnenkante und wir lesen die Namen derer vor, von denen wir uns verabschieden müssen und dann geht's mal weiter. Bis dann zum Schluss die letzten 15 da sitzen und zu sagen, okay, jetzt lesen wir die Namen derer vor, machen es mal andersrum, die wir ab dem nächsten Semester hier begrüßen dürfen.
Ach, das hat sich dann immer gewandelt praktisch.
Genau, ja. Genau.
Von den alten Praktiken zu den etwas humaneren Praktiken.
Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich dann nicht nur das Aufnahmeverfahren, sondern dann auch das Studium im Endeffekt, ich nenne es jetzt mal elitär. Was ich damit meine, ist einfach, dass man, ich sag mal, einen krassen Betreuungsschlüssel hat, ne? Wenn man ja. sagt, okay, jeder von diesen 10 Schauspielstudierenden hat einen Sprecherzieher für sich, ne? Und so weiter. Das sind also einfach Professuren und Dozenten, die, ich sag mal, einen höheren Betreuungsschlüssel haben, als du sitzt bei BWL in einem Hörsaal mit 280 anderen Leuten.
Ja. Ja, aber ist ja auch, also ich glaube, da lernt man dann wahrscheinlich auch sehr, sehr viel und du bist ja auch in dem, was du tust, ziemlich erfolgreich. Also scheint sich das Studium ja ausgezahlt haben, man bringt ja auch Talent mit, klar, aber es scheint ja eine gute Idee gewesen sein dazu. Ist es eine staatliche Hochschule oder ist es eine private?
Ja, das ist ja auch. Das war mir ganz wichtig, dass es also sozusagen eine öffentliche, eine staatliche Hochschule ist. Es gibt im deutschsprachigen Raum oder zumindest gab es das damals, als ich mich beworben habe, circa 2022, so die klassischen, ne, also Bochum, Wien, Hannover, Berlin, München und so weiter und eben Potsdam und Potsdam, also die Filmuni Babelsberg heute, war damals zumindest die einzige staatliche, die, ich sag mal, so 50-50 ausgebildet hat, ich sag mal, klassisch Theaterausbildung, Szenenstudium mit Tanz und Akrobatik und Steppen und mit allem, was dazugehört und auf der anderen Seite eben dann auch Kamera-Acting und Sprache, Mikrofon sprechen, Synchron und solche Geschichten.
Ja, cool. Ja, super spannend. Also ich stelle mir das ein total spannendes Studium vor, weil man, also das ist jetzt meine Laiensicht, aber ich habe das Gefühl, um als Schauspieler gut zu sein, ich weiß, das ist nicht unser Thema, wir kommen gleich aufs eigentliche Thema, aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, ich habe das Gefühl, um als Schauspieler gut zu spielen, muss man ziemlich so in Bezug zu seinen eigenen Gefühlen stehen, weil man die ja auch hervorrufen muss. Ich habe noch nie in meinem Leben geschauspielert, ne? Doch, in der darstellenden Spiel-AG in der Oberstufe. Aber da war ich nicht wirklich in Touch mit meinen Gefühlen, also das kann ich dazu sagen. aber also habe ich so das Gefühl und ich glaube, dass ich stelle mir so ein Studium cool für, weil man sich ja voll mit seinem Körper und so auseinandersetzt und das macht man jetzt.
Also, auseinandersetzen muss.
Ja. Ja, und das stelle ich mir irgendwie auch cool vor, also wenn man dazu gezwungen ist, das zu machen. Ich bin gezwungen, zu programmieren zum Beispiel.
Natürlich ist es relativ, ich sag mal, schulisch und also man hat jetzt keine Auswahlmöglichkeiten, ne? Irgendwie Module und ich habe die Wahl zwischen Verslehre und Akrobatik. Da ich sportlich ein Honk war, hätte ich Verslehre genommen. Damals bei uns, wir mussten alles nehmen und natürlich wurde ich dann auch irgendwann in Akrobatik dazu gezwungen, einen Handstand-Überschlag zu lernen. Und da geht man quasi über seine Grenzen hinaus, die man eigentlich so ganz anders verortet hätte und schafft es dann doch auch. Also ja. Man muss sich da mit Körper und aber auch mit Geist also natürlich sehr auseinandersetzen und weiterentwickeln und wird so ein bisschen auch ein Allrounder. Man muss nicht überall perfekt sein, man macht ja Fechten da nicht als Fach, um perfekt fechten zu können, sondern weil man es irgendwann mal am Theater oder so braucht und dann wieder beim Neulernen einer Choreografie auf diese Sachen zurückgreifen kann und weil es das Nebending hat, dass man sagt, das ist einfach ein Konzentrationssport. Es sind 4 Extremitäten, die was komplett anderes machen und noch ein Kopf und das hat halt also sozusagen auch noch was mit Konzentration und anderen Fähigkeiten zu tun.
Ja, super spannend. Mega spannend. Aber kommen wir mal zu dem Thema der heutigen Folge. Also genau, du hast
ja
Buch geschrieben und in diesem Buch hast du, das hast du mir jetzt im Vorfeld ja schon mal so ein bisschen erzählt, du hast sehr viel recherchiert, du hast in sehr vielen Archiven rumgewühlt und du hast im Grunde 100 Fakten über Babelsberg, die Filmstadt, also gar nicht nur über diese eine Filmhochschule oder den Filmpark, sondern über die ganze Stadt sozusagen Babelsberg. Warum hast du das überhaupt gemacht? Also warum, es ist ja schon viel Arbeit und
Also Bevor ich vielleicht auf das Warum eingehe, würde ich vielleicht auch gerade um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, sagen vorab, dass also ich gerne in unserem Gespräch jetzt versuchen will, so ein bisschen auch die Vielfalt von Babelsberg darzustellen und zu erläutern. Das ist für viele Leute, die auch erstmal nicht vom Film kommen oder mit Film oder Babelsberg oder bestimmten Medien nichts zu tun haben, trotzdem genauso spannend und bitte keine Berührungsängste haben bei all den Themen, die wir haben, weil das man muss jetzt nicht Film studiert haben oder was mit Medien zu tun haben, um das alles zu verstehen.
Ja.
Und es sind viele, viele zahlreiche Themen, die auch Babelsberg betrifft. Und unser Sandmännchen gehört genau dazu, wie Stummfilm und Expressionismus, wie Revuefilm, wie Ufa, Defa, wie Hollywoodfilme, die gar nicht mehr in L.A. gedreht werden, sondern alle hier, was die wenigsten wissen. Und viel Glanz und Glamour mit Stars, die hier also ein- und ausgehen. Gerade hat Keanu Reeves Matrix 4 in Babelsberg abgedreht und so. Also wir haben viel mit Forschung und Entwicklung natürlich. Und ich möchte auch was zu Digital Future und also wirklich aktiv Medien sagen. Mhm. Also das alles im Endeffekt wirklich Tech und Trara im besten Sinne. Womit wir aber dann wieder bei der Frage und bei der Beantwortung meiner Frage sind. Warum? Mhm. Ich habe als Schauspieler im Endeffekt, genauso wie als in Babelsberg Ausgebildeter, wir sind darauf eingegangen, als Potsdamer, ich wohne hier in Potsdam nach wie vor, als Filminteressierter, als dem Filmmuseum Potsdam und dem Tourismus sehr verbundener. Ich gebe also Vorträge zum Beispiel zum Thema Film in Babelsberg. Ich bin teilweise entsetzt, was für eine Unkenntnis quasi über Babelsberg herrscht und auch was wirklich, dass viele gar nichts damit begreifen.
Ja.
Also bei Hollywood weiß man sofort, sagst du Hollywood, ach ja klar, aber Babelsberg ist bei einigen, verbinden bestimmte Sachen damit, andere weniger oder gar nichts. Und das ist sehr, sehr schade, weil Babelsberg ist ja erstmal ja das älteste Filmstudio der Welt. Es ist in Europa das größte in der Ausdehnung, also der größte Studiokomplex. Es hat von den 21 Hallen alleine ist eine nahezu doppelt so groß wie die größte in Hollywood. Es sind also wahnsinnig viele Superlative einfach. Studio Babelsberg als das Filmstudio und dann die ganze Medienstadt Babelsberg mit den 200 Firmen, die da noch so drumherum sitzt. Mhm. Und das meine ich mit, ich bin teilweise erschüttert, peinlich berührt, wie auch immer, wenn also Leute da weniger wissen und habe also mir sozusagen zur Aufgabe gesetzt, das ein bisschen zu ändern und habe auch gesehen, dass es eben keine aktuelle Publikation gibt oder gab, geschweige denn auf Englisch zum Beispiel und mit vielen Bildern,
ja,
die also die Geschichte, die Gegenwart, die Zukunft von Babelsberg erläutert oder durchleuchtet oder aufklärt, besser gesagt. Es gibt zig Nonsensbücher über Hollywood, wirklich teilweise schon, aber eben nichts Aktuelles über das älteste Filmstudio der Welt und eben diese aufstrebende Medienstadt drumherum. Und da es das nicht gab, wollte ich das ändern und hab's getan.
Das ist immer gut, wenn man feststellt, da gibt's irgendwo einen Mangel und dann macht man es einfach selber.
Also
das,
genau,
ist, ja, das ist schon mal eine gute Devise. Das heißt, man kann eigentlich im Grunde sagen, dass Babelsberg die Superlative, die man eigentlich ja so immer Amerika zuschreibt, dass Babelsberg die eigentlich auch wirklich aufweist sozusagen oder fast noch ein bisschen übertrumpft. Also ich meine, wenn es die größte Halle gibt, dann ist das ja schon mal die größte Halle. Das wäre ja superlativ auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, es gibt viele Sachen, aber da sind wir dann eigentlich schon fast schon im Vorgriff, die wir hier, und ich sage wir hier in Babelsberg im Studio, in Potsdam in der Stadt, in Brandenburg in der Region, in Deutschland, in Europa, mit diesem Standort Babelsberg hier haben, wo uns die Welt drum beneidet. Nur wir müssen selber erstmal checken, dass wir es haben.
Was, also vielleicht einfach mal so ein random Beispiel, was haben wir denn hier, was andere nicht haben?
Also erstmal diesen Traditionsort, dass es das Älteste ist. Also wenn wir sozusagen sagen, was wird hier betrieben, ne? Was ist Tradition, was sind Innovationen, was geht da überhaupt ab? Ne? Das ist so eine Frage. Die erste Innovation, die wir hatten, war einfach dieser Startschuss an sich. Ne? Also da ist einfach mal 1911, vorher hat man im Kaiserreich einfach auf Dächern gedreht, in Glasateliers. Die Idee war sozusagen, das Tageslicht zu nutzen.
Okay,
nicht umsonst ist Hollywood in L.A. gewesen, also wo viel Sonne in Kalifornien war. Das war der ursprüngliche Grundgedanke, was heute Bullshit ist, weil man auch Außenaufnahmen drinnen dreht. Man baut Städte, Straßen mit Doppeldeckerbussen, man baut Wälder und Landschaften in Hallen auf, damit man besser drehen kann, unabhängig ist von Wetter und Co. Das ist ja der große Unterschied übrigens zu Fernsehen. Wir reden ja heute hier hauptsächlich über Film. Mhm. Und das war schon mal ein krasses Ding, dass man im fortschrittlichen Deutschen Kaiserreich gesagt hat, also Zelluloid, dieses Filmmaterial ist hochexplosiv, das geht bitte nicht mehr in Innenstädten. Wir wollen nicht, dass wie in Paris zum Beispiel die ganze Stadt abfackelt durch irgendein Missgeschick. Das muss auf die grüne Wiese. Und das war 1911, dass ein Kameramann von der Deutschen Bioskop, das war diese Filmgesellschaft, gesagt hat, ich habe da ein Gelände gesehen, da stören wir niemanden. Lass uns jetzt das erste Glasstudio sozusagen ebenerdig bauen. Und das war die Innovation. Und dass das dann gleichzeitig auch größer sein kann und keine Anlieferungen mehr aufs Dach waren und so weiter. Ja. Und dass man unabhängig drehen konnte, niemanden gestört hat, keine Wohnbebauung und solche ganzen Geschichten. Das war schon mal die erste Innovation. Und das hat sich über viele, viele, viele Themen, ob das Kulissenbau ist oder bis heute durchgezogen im Endeffekt.
Ist das nicht auch so, also ich meine irgendwie, ist es ja jetzt eine gar nicht so neue Technik, aber sie funktioniert, glaube ich, jetzt sehr gut, dass man mittlerweile eigentlich auch mit so großen, ich weiß nicht, ob es LED-Leinwände sind, wo man praktisch die Landschaften auf diese LED-Leinwände, ich glaube, Mandalorian wurde doch so gedreht zum Beispiel. Das ist doch so ein ganz populäres Beispiel, wo das viel gemacht wurde.
Also um bei den Anfängen anzufangen.
Ja, gerne.
Also weil das ist quasi mit einer der neuesten Stadien, die du ja jetzt quasi erwähnt hast, der neuesten Techniken. Mhm. Wenn man mal guckt, früher hat man Landschaften im Hintergrund, um in Kulissen zu drehen und um die zu vertiefen, gemalt.
Genau, das war so Theater.
Ne, ganz klassisch, ganz genau. Und auch das wird übrigens in Babelsberg nach wie vor gemacht. Es gibt das sogenannte Art Department, zu Deutsch würde man sagen die Gewerke, also sprich die handwerklichen Betriebe, das sind Schlosser, Schreiner, Tischer, Bildhauermeister, Malermeister und so weiter, mit ihren eigenen Werkstätten, riesig groß, auch als Lehrlings-, als Ausbildungsbetrieb übrigens. Ja. Und es wird auf diese ganz alten Verfahrensweisen zurückgegriffen, das aber auch, Stichwort Medien, neuere Techniken mit 3D und digital. Es gibt 3D-Fräsen, die hauen sozusagen autogroße Kulissen aus Knopfdruck aus der Fräse. Mhm. Also das gibt es auch. Dann gibt es aber natürlich auch, zum Beispiel ein Fact auch in meinem Buch ist, wussten Sie, dass der größte Drucker der Welt in Babelsberg steht? Die drucken einfach mal solche Leinwände jetzt auf Fotoqualität, hochauflösend auf, jetzt kommt's, 12,5 mal 50 Meter. 12,5 mal 50 Meter Leinwände, die drucken können. Mhm. Das ist der absolute Hammer. So. Ja. Das ist schon mal eine andere Stufe. Dann gibt es, für die meisten bekannt, Bluescreen, der dann durch Greenscreen ersetzt worden ist, als Technologie. Wo man dann nachträglich in der Postproduktion, in der Nachbearbeitung Sachen dran machen kann. Und jetzt ist der neueste Scheiß im Endeffekt, also wirklich LED-Wände in Babelsberg gerade eingeweiht, wo man im Endeffekt auch den Schauspielern und dem Filmteam, den Kameramann, dem Regisseur nicht mehr zumutet, vor einer grünen Leinwand zu agieren, sondern die größte LED-Leinwand, auch nicht gerade, sondern als rund hat.
Bogen, ja, stimmt.
Genau, man kann da, wie in diesem Fall jetzt, ganz neu, also vor, lass mich lügen, circa 3 Wochen war Drehstart für eine neue Netflix-Serie, die heißt 1899, spielt eigentlich hauptsächlich nur auf diesem Schiff im Jahr 1899. Und also das Meer und Sturm und Gewitter, das ist alles jetzt als LED-Leinwand dahinter. Das ist natürlich für das Gefühl als Schauspieler viel, viel geiler, als von einer grünen Leinwand zu spielen.
Das glaube ich.
Und es macht den Eindruck insgesamt besser. Und das ist sozusagen jetzt der neueste Shit. Und damit sind wir bei den ganzen Innovationen, was aufeinander aufbaut und auch heute noch in Babelsberg passiert.
Was glaubst du denn, woran liegt das, dass das ja, also auch für den internationalen Film ja wirklich so ein unglaublich wichtiger Standort ist, aber wenn viele, also gerade jetzt so in Deutschland, an den deutschen Film denken, dann denken wir ja eigentlich nur an so, ja, an Til Schweiger und Matthias Schweighöfer und so Filme, wo man so, also ich weiß nicht, ob du jetzt, das sind ja irgendwie Kollegen, deswegen will ich dich da jetzt nicht in irgendwelche Aussagen drängen, aber
nein, alles gut.
Wo ich jetzt sage, das finde ich jetzt nicht so die geilen Filme. Also was glaubst du, wieso das irgendwie für uns gefühlt das Ding ist und warum auch dieser Ort Babelsberg, der ja offensichtlich, also L.A. und Hollywood und so, das kennen wir alle. Aber Babelsberg halt, also ich wusste, dass es das gibt, aber dass das so wichtig auch heute noch ist, also dass das mehr ist als einfach nur irgendwie eine Kulturstätte, die halt historisch gesehen Bedeutung hat, auch so ein bisschen, ja, durchs Dritte Reich und so, da waren ja auch noch so ein paar Dinge, auch in deinem Buch übrigens zu lesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was glaubst du, woran liegt das?
Also, das sind jetzt nur gleich zwei, drei Fragen auf einmal, um nochmal zu dem deutschen Film zurückzukommen. Da würde ich von vornherein erstmal sagen, dass es den deutschen Film gar nicht gibt. Also, wenn du die genannten geschätzten Kollegen Matthias Schweighöfer, Til Schweiger nennst, dann ist das sozusagen eine Art oder eine Sparte oder eine Möglichkeit von Filmen, die auch, die alle oder fast alle eine Berechtigung und ja, ein Publikum natürlich. Und so weiter haben. Es gibt aber natürlich auch Filme von Leander Hausmann, also wir reden jetzt über Regisseurnamen, oder Andreas Dresen oder eine Caroline Link, ein Christian Petzold, das sind alles, die auch vom Stil her komplett verschiedene Arten von Geschichten erzählen, von Inhalten, von der Machart anders sind. Teilweise gibt es auch Kollegen, die würden bei einem Projekt von den jeweils anderen genannten gar nicht mitmachen oder. Also es gibt in den ganzen Kinos in Berlin wahnsinnig viele deutsche Filme, die auch irgendwie, also wir reden jetzt über Vor-Corona-Zeiten, dann Premieren haben und rauskommen und in den Kinos laufen, die aber zum Beispiel in Städten des Ruhrgebiets oder im Saarland oder in kleinen Gemeinden nie laufen würden und von denen viele überhaupt nichts mitbekommen. Und gerade die deutsche Filmlandschaft ist da so weit, die Spannbreite, die Range, die Vielfalt ist so groß, dass im Endeffekt auch für jeden Geschmack da was bei ist. Und wir haben auch in den letzten Jahren immer mehr Genres dazu bekommen, ob das jetzt Horror, ob das jetzt Märchen, ob das Road-Movies oder was auch immer ist, was verstärkt auf den Markt kommt. Und wir sind sozusagen auf dem besten Weg, wieder bei dem deutschen Film zu einer Sache zu werden, wo wir bereits schon waren. Und da sitze ich bei dem anderen Teil deiner Frage sozusagen ein. Der deutsche Film, was war da und was waren wir mal und was hatten wir? Und das betrifft auch Babelsberg als Standort konkret. Wir waren in den 1910er Jahren und in den 20er Jahren nahezu federführend weltweit in vielen Dingen. Gerade eben auch mit dem Film. Deutschland war Exportweltmeister, was Filme ins Ausland angeht. Nur zur Erinnerung, wir sind also in den 10er, 20er Jahren noch beim Stummfilm. Der ist natürlich auch fernab also der Sprache, Ton, weltweit zu verstehen.
Das stimmt.
Das Einzige, was man machen muss, ist, wenn Zwischentafeln, so heißt das ja, eingeblendet worden sind, ne? Wenn da steht irgendwie, wer vielleicht was gesagt hat oder wo wir gerade sind, welches Jahr, welcher Ort, bla bla. Das sind aber Zwischentafeln, die man ja sozusagen für die jeweiligen Länder in den Sprachen dann halt neu einblenden können. Das ist ja sozusagen unabhängig von dem gedrehten Bild. Und das war enorm. Da war quasi der erste Knick, als der Tonfilm kam 1929, wo Babelsberg übrigens dann auch nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr, sehr schnell wieder vorgeprescht ist. Also gerade die Entwicklung des Tonfilms auch beeinflusst hat. Gibt es auch zwei, drei Kapitelchen in dem Buch, wo man sagt, ja, also die UFA zu dem Zeitpunkt in Babelsberg, so die federführende Firma, war erst sehr, sehr skeptisch beim Tonfilm, obwohl die Ingenieure, die in einer angegliederten Tonabteilung das auch so selbst eigentlich erfunden haben. Ne? Also Tonfilm kommt auch maßgeblich mit aus Deutschland. Und da hat die UFA gesagt, nee, ist irgendwie finden wir nicht cool. Also dem Tonfilm sagen wir keine Zukunft voraus. Und dann die Damen, beziehungsweise in dem Fall wirklich die Herren, über Umwege, Patente, eine Schweizer Firma, das dann an die USA verkauft. Zack, kam der Jazzsinger als der erste Tonfilm so raus mit Musik und Co. Und dann hat die UFA gesagt, oh, Kacke, oder Entschuldigung, blöd, tolle Idee, wir merken, es funktioniert, jetzt ziehen wir nach. Und dann haben die sofort in die Vollen gegriffen und haben das erste große Tonatelier Europas gebaut. Das sogenannte Tonkreuz, was, wenn man von oben Luftperspektive drauf guckt, quasi wie so ein Kreuz aussieht, weil es vier unabhängig voneinander nutzbare Hallen sind, wo man die anderen sozusagen nicht stört. Das gibt es auch heute noch. Ne? Ja. Also es ist eine Konstante auch auf dem Gelände. Da wird bis heute drin gedreht. Da wird Homeland, also die US-Serie mit Claire Danes, gedreht. Kinofilme, Traumfabrik und so weiter. Das zum Thema Tonfilm. Und wir waren in vielen Sachen dann auch da im Tonfilm, dann wieder mit Revuen. Babelsberg war Revue-Mekka, ne? Diese ganzen Filme mit mit Stars wie Marie Karöck, Sarah Leander. Den einen oder anderen sagt es vielleicht nichts, aber das waren große, große Stars vor der Kamera, die dann steppen, tanzen und so weiter. Mhm. Die großen, opulenten Bühnenbilder mit Showtreppen und so weiter.
Revue-Filme. Mit Stab und dem Hut und so.
Mit Zylinder und Glitzer und Funkeln und also Revue, ja, das, was man jetzt vom Friedrichstadtpalast, einige verbinden das auch mit Moulin Rouge und die ganze tanzenden Damenreihe auf der Bühne verbindet, das aber eben als Revue-Film. Heute würde man sagen Musical-Film.
Ah, okay.
Aber das ist sozusagen das, wo Babelsberg in den 30er, 40er Jahren weltberühmt für war, in Neckar. Mhm. Und ich will mal sagen, auch gerade im Expressionismus im Film, also überzeichnete Kulissen, Kostüme, also die Überspitzung in vielen, vielen Gewerken, gibt es den internationalen Ausdruck des German Expressionism. Mhm. Also das kennen auch viele, viele Leute, wenn wir jetzt hier Gäste haben aus Amerika, auch aus Holland, aus Polen, aus wo auch immer, die wissen, ja, deutsche Filmgeschichte, na klar, Expressionismus und Dr. Caligari, Metropolis und zählen diese ganzen Filmnamen auf, während man, wenn man hier deutsche Gäste hat, denen das meistens gar nicht sagt. Also wie auch da wieder, das Ausland weiß viel, viel mehr über uns, als wir über unsere eigene Geschichte und dass wir das alles hatten. Viele Erfindungen aus den Jahren, die heute Standard im Film sind, im Alltag, beim Dreh, kommen von hier. Mhm. Und das haben wir ehrlicherweise, das muss man ganz klar sagen, dann in den End-30er, 40er Jahren durch die bösen 12 Jahre der Nazis auch verloren. Ne? Mhm. Also wir hatten ganz, 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 ganz viele Filmemacher, egal welchen Gewerk, ob das jetzt Drehbuchautoren, Regisseure, Kameramänner, Schauspieler, Regisseure waren, die hier gearbeitet haben. Auch Internationale, die unbedingt hierher gekommen sind, um hier zu arbeiten. Mhm. Es gab auch welche, die hier gelernt haben. Ich habe ein Kapitel über Alfred Hitchcock hier.
Habe ich gesehen, ja.
Also das wo man sagt, die wenigsten wissen, dass Alfred Hitchcock hier gelernt hat.
Ja.
Ja, der hat sozusagen in Anführungsstrichen noch Kulissenteile hin und her geschoben, hat eine Regieassistenz gemacht, Ausstattung, hat hier aber de facto seinen ersten Filmregie geführt, insgesamt seine ersten 2 oder 3 in Deutschland, bevor er überhaupt wieder zurück nach England und dann erst über Umwege wieder nach Hollywood erstmalig nach Hollywood gegangen ist und Zeit seines Lebens immer gesagt hat, alles, was er über Film hat wissen müssen, hat er in Deutschland in Babelsberg gelernt.
Ja.
Er hat hier über die Schulter geguckt von großen Stars und ähnliches ist bei Billy Wilder der Fall. Ja? Diese ganzen Namen, die wir jetzt mit Hollywood verbinden, haben hier gelernt.
Ja.
Und das ist der große Einschnitt in den 12 bösen Nazi-Jahren und dann auch der Cut. Und auch wieder die Beantwortung deiner Frage, was nach 1945, dem Zweiten Weltkrieg, dann hier passiert ist. Weil das wäre noch wichtig zu erwähnen. Das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass wir heute in Deutschland so Filme gucken, in den Kinos, wie wir sie gucken. Es gab ja die Aufteilung in Ost und West, also die drei westlichen und die östliche sowjetische Besatzungszone.
Genau.
Und es gab eben Filmemacher, die also gleich 1945, 46 gesagt haben, ja, also wir möchten gerne wieder eine neue Filmfirma gründen und neue deutsche Filme, durchaus auch zur Aufarbeitung unserer Vergangenheit und so weiter, aber eben gründen. Und sind zu ranghohen britischen, amerikanischen Offizieren in den Besatzungszonen gegangen. Und die Amis haben gesagt, was wollt ihr? Ihr seid Deutsche, ihr habt den Krieg verloren. Wir sind die Amis, uns gehört das jetzt hier alles. Hier wird in den nächsten Jahren keiner und vor allen Dingen keine Deutsche Filme drehen. Ja? Und das Einzige, was wir zeigen oder was ihr euch angucken dürft, ist unsere Filme. Und das haben die Amis sehr, sehr raffiniert gemacht, dass quasi immer die Filme, die in Amiland aus den Kinos gerade rauskamen, weil sie abgespielt waren, haben sie quasi per Post in Anführungsstrichen ins besetzte Deutschland geschickt, in die Kinos rein, hatten keine zweiten Produktionskosten, aber zweite Einnahmen, einen zweiten Markt und haben uns sozusagen überspült mit diesen Filmen. Und das unter anderem auch, nicht nur, aber deswegen haben gerade die Westzone, also die alte BRD, Westdeutschland, sehr, sehr hohen prozentualen Anteil an amerikanischen Kinofilmen in den Kinos, die in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien nicht der Fall ist. Wir wurden einfach damit erzogen, wir sind damit aufgewachsen, dass das normal ist.
Also auch einfach aber würdest du sagen, es gibt irgendwie auch einen Unterschied in der Art Film oder würdest du sagen, dass gewisse Ja, ich kann das, also es ist auch wieder eine sehr subjektive Perspektive, aber für mich haben deutsche Filme, und ich weiß, du hast schon gesagt, es gibt nicht den deutschen Film, aber so die meisten deutschen Filme, jetzt auch nicht nur die vorhin genannten Kassenschlager, sondern haben für mich immer so einen ganz anderen Tonus als amerikanische Produktion oder, ja. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wann das liegt. Also ich glaube, ein Stück weit habe ich es in dem Moment aufgelöst, wo ich irgendwann angefangen habe, keine Synchronfassung mehr zu gucken. Weil das hat, glaube ich, ganz viel ausgemacht. Aber trotzdem, also glaubst du, dass wir vielleicht dadurch, dass in Deutschland dann nach 45 gar nicht mehr so viele Filme gemacht wurden, weil es ja auch einfach erstmal nicht erlaubt war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen gebraucht hat, bis sich das wieder so findet und so sein eigenes Ding findet?
Ja, also wir müssen jetzt vorsichtig sein, dass wir quasi auch nicht nur über den deutschen Film sprechen, weil das ist dann jetzt, dann kommen wir in ganz, ganz, ganz viele schwierige Gefilde, weil natürlich wurde dann relativ bald, gerade in Westdeutschland, dann auch wieder neu und auch viele Filme gedreht und dann gab es Superhausener Manifest und so weiter, also neue Richtungen und dergleichen mehr. Das soll oder darf aber auch gar nicht heute unser Thema sein. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass diese ganzen großen Hollywood-Produktionen, und wenn ich jetzt einmal sage, okay, Captain America Civil War, die Tribute von Panem, Grand Budapest Hotel, hier Steven Spielbergs Bridge of Spy mit Tom Hanks, wie jetzt gerade, wie gesagt, Matrix 4 und dergleichen mehr, gar nicht mehr dort, sondern hier drehen, dann hat das ja einen Grund.
Ja.
Fernab jetzt von Story, also Inhalt, Dramaturgie und Co., ist das Know-how, das Wissen, die Technik, das Können, alles hier, sonst würden die hier nicht drehen. Wir müssen es nur auch selber mal nutzen, das hat aber auch was mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun, weil einfach mal die amerikanischen Produktionen ein viel, viel höheres Budget haben. Das kommt dazu. Also die geben dann gerne mal 200 Millionen für eine Produktion aus, das wäre bei uns der teuerste Film aller Zeiten.
Okay, aber das finde ich, also das macht total Sinn. Wir haben das ganze Know-how, wir haben vor allen Dingen...
Wir haben alles da.
Es liegt alles da, aber es ist zu teuer oft. Also das ist wahrscheinlich einer der Gründe.
für uns selbst ist es oftmals zu teuer. Ja. Die Amis lieben es hier zu drehen, aus eben besagten, aber aus viel, viel mehr Gründen. Das ist aber das Tolle an Babelsberg, dass es im Endeffekt eine Win-Win-Situation ist für alle. Mhm. Also das ist immer sehr, sehr kompliziert und komplex, aber mal ganz, ganz blöd gesagt, wenn die Amis hier drehen, bekommen sie auch Geld dafür, dass sie hier drehen. Ja? Also Subventionen, ein Anreiz. Mhm. Das freut die natürlich, weil das für ihr Budget gut ist. Jetzt denken viele Menschen, wieso geben wir denen Geld, dass sie hier drehen? Das sind ja unsere Steuereinnahmen, Subventionen, das ist herausgeschmissene Kohle. Warum investieren wir das nicht in unsere Infrastruktur, in deutsche Filme, bla bla bla? Da muss man sagen, dass 5-mal so viel Geld, wie sie bekommen, hier lassen. Denn an dem, was ja hier produziert wird, verdienen ja Zulieferbetriebe, verdienen, ich sag mal, und wenn es die Hotellerie und der Bäcker ums Eck hier ist, sind 5-mal so viel Steuereinnahmen, die das Säckel Bundesrepublik Deutschland,
ja.
Steuereinnahmen hat. Also sprich, wir geben 5 Millionen aus und kriegen 50 Millionen Steuereinnahmen rein. Damit kann man schon was Neues anfangen. Ja. Und die Leistungen, die, ich weiß nicht, Studio Babelsberg als Filmstudio den Amis so und so viel hat kosten lassen, kann vielleicht eine deutsche Produktion da mit etwas weniger bekommen. Mhm. Gleichzeitig können deutsche Beteiligte, ob das Schauspieler, Regisseure, Fahrer, Requisiteure, Maskenbildner, wie auch immer, die in amerikanischen Hollywood-Filmen dadurch mitdrehen können, weil sie hier vor der Tür drehen, natürlich eine ganz andere Vita bekommen. Ne? Also dadurch habe ich eine US-amerikanische Produktion in meinem Lebenslauf, ja, ohne dahin gereist sein zu müssen.
Verstehe.
Und selbst das ist wieder ein Vorteil. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation eigentlich für viele, viele, viele.
Um das mal so einmal so für doofe runterzubrechen. Das heißt, indem man ausländische Produktionen, die viel Geld haben, dazu bringt, hier zu produzieren, was sie ohnehin schon wollen, weil die Technik und so halt hier sehr gut ist.
Und der Mythos, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen.
Und der Mythos, genau, stimmt, da können wir gleich noch gerne nochmal drüber sprechen. Aber indem man die dazu bringt, stärkt man auch gleichzeitig wieder die eigene Filminfrastruktur, den eigenen Standort, weil dadurch einfach Geld hier hinfließt. Wie nennt man das denn? Da kann man sich profilieren, also das sind
Ja, ja, natürlich. Natürlich ist es, ich nenne es jetzt mal Ansehen. Ja?
Ansehen, ja, danke.
Öffentlichkeitswirksame Geschichte, das Ganze. Und es richtet sozusagen so ein Augenmerk drauf. Also ganz, ganz vereinfacht, wenn ich jetzt einen Wikipedia-Eintrag von einem Film, ja, ich google, weil ich ihn gesehen habe und grandios finde, Grand Budapest Hotel, ja, mit Ralph Fiennes, mit Tilda Swinton und so weiter, also hochkarätig besetzt. Das ist ja eine deutsch-britische Koproduktion. Da sind die Amis jetzt fernab von bestimmten Gesichtern und Gewerken.
Gar nicht mal so
toll. Schon auch, natürlich. Aber will nur sagen, wenn man dann auch in der Wikipedia an sich sieht, ach, gedreht in Studio Babelsberg, Potsdam, Germany, dann lenkt das ja erstmal ein Augenaufmerk, wo ich dachte, aha, habe ich nicht gewusst. Dann, das hat vieles zur Folge im Endeffekt und bringt dann auch wieder Licht auf die ganzen Sachen, die hier stattfinden, über was ich auch gerne nochmal sprechen möchte. Im Endeffekt, weil das ist ja jetzt nicht nur Filme drehen an sich, also der Drehtag, sondern es sind ja auch viele, viele Gewerke, die drumherum sind, viele, viele Branchen, viele, wie nennt man es, Themengebiete. Also ich habe vorhin schon gesagt, Kulissenbau, Art Department, da sind wir einfach auch mit federführend, dass wir das sogenannte Studio-Prinzip hier überhaupt noch haben. Das hat in Europa sonst meines Wissens jetzt groß kein Studio mehr. Selbst in Hollywood sind das dann Zulieferbetriebe, also outgesourced, ausgelagert. Also, hier ist alles in einer Hand.
Dass das alles zusammengehört, ich verstehe. Ja.
Genau, also die ganzen Gewerker, Schlosser, Schreiner, Tischler, Stuckateure, Bildhauer und so weiter sind alles in einer Hand mit Betriebsrat und Co. Das ist also nicht outgesourced und das sind natürlich schnelle, kurze Wege miteinander, auch wieder Kosten dadurch minimiert, weil alles vor Ort ist, reagiert werden kann. Das mit der Tradition der alten Handwerke, aber eben auch mit neuen Medien. Das einfach nur mal Kulissen bauen. Und das, was man früher hatte, dass man hier eigentlich immer Innovationen vorangetrieben hat, also ganz wichtig zu erwähnen, Metropolis ganz kurz in Klammern. Also der erste und einzige Film, den die UNESCO ins immaterielle Weltdokumentenerbe, also der zählt als erhaltenswert für die gesamte Menschheit.
Den sollte ich vielleicht mal gucken.
Jeder bitte Hausaufgabe Metropolis gucken. Nicht umsonst hat er diesen Status, ist wegweisend in vielerlei Hinsicht. Und da gibt es zum Beispiel eine große Verwandlungsszene, wo in dieser imaginären Stadt Metropolis eben ein Tüftler, ein deutscher Erfinder, an einem Roboter arbeitet. Der steht da als Roboter. Und der bastelt mit Elektrospannung und auf einmal kommt dann diese Energieringe drumherum und die der Roboter, der verwandelt sich in einen Menschen, in eine Frau, Maria heißt die, Maschinen Maria. Das ist nichts anderes als Erfindung Science Fiction, es gilt als der erste Science Fiction Langfilm der Welt. Und das musste man natürlich nicht nur kreativ erstmal erdenken, sondern auch technisch möglich machen, dass also diese Ringe und so weiter über Überblendtechniken, Spiegelreflex, bla bla, das war bahnbrechend. Und dieses Vorantreiben, also übrigens diese Verwandlungsszene ist heute das Logo vom Filmstudio.
Ah, cool.
Also steht damit für diesen Mythos, für diese Legende, für Fortschritt, für Technik, für Kreativität, ist ein perfektes Logo.
Ja.
Und das haben die sich immer beibehalten. Es gab auch zu DEFA-Zeiten, also als sozusagen das Filmstudio zu DDR-Zeiten betrieben worden ist, auch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Da hat man Filmformate, Filmtechniken, Stereo-Lichttonverfahren ist eine ganz große Sache erfunden. Vielleicht das in Klammern, also was, weil du fragtest auch, was kommt aus Babelsberg, was hat Babelsberg hervorgebracht?
Ja.
Also Stereo-Lichttonverfahren ist eine Sache, man kennt das heutzutage eher unter dem Namen Dolby Stereo in den Kinos. Ja, früher hat man damit auch geworben. Die Firma Dolby, das ist einfach mal der Name der Firma aus England, hat das sozusagen hervorgebracht in den 70ern. Als die nach der Wende ins Filmstudio Babelsberg kamen und geführt wurden, auch in die Tonabteilung und die Sachen angeguckt haben und so weiter, haben die gefragt, Entschuldigung, was ist das da? Das haben wir in den 50er Jahren entwickelt. Und da hatte die DEFA einfach dieses Stereo-Lichttonverfahren viel, viel eher entwickelt als die Firma Dolby. Es hat halt quasi, weil hinter dem eisernen Vorhang, also hinter der Mauer in der DDR, den Sprung nicht darüber in den Westen geschafft. Aber ich will nur sagen, also es wurde immer geforscht. Und es gab eine Trickfilmabteilung, die irrsinnig viele Sachen hervorgebracht hat. Und das ist auch heute noch, und damit sind wir bei heute, was haben wir da Geiles? Es ist das einzige volumetrische Studio auf dem europäischen Festland, was in Babelsberg existiert.
Was, also sorry, dass ihr volumetrisch meint?
Ja, volumetrisch meint, vereinfacht gesagt, ein Studio, wo man dann auch gewisse Ebenen nicht mehr sieht, also wo, wie eine Hohlkehle, sage ich mal, bei Leinwänden, und wo mit 32 Kameras Schauspieler zum Beispiel aufgenommen werden können, damit Hologramme von den Schauspielern erstellt werden können, und die können irgendwo hingestellt werden, obwohl die da nie waren.
Ja.
Die können mit Kollegen spielen, obwohl die sich nie selber zusammen gesehen haben.
Ja.
Das geht aber so weit, dass wir quasi jetzt im Thema Augmented Reality, erweiterte Realität sind, wo das Studio Babelsberg, also als das Filmstudio, eben auch zusammen mit der Fraunhofer Gesellschaft, Heinrich-Hertz-Institut, mit der UFA, sozusagen gemeinsam forscht und das weiterentwickelt. Also auch da wieder ganz, ganz, ganz weit mit vorne mit dabei ist bei diesen Neuerungen. Und was auch ein Projekt ist von dem sogenannten MediaTek Hub, das wäre mir jetzt persönlich noch wichtig zu erwähnen. Okay. Wir sind ja bei Tech und Drama.
Ja, ja, total. Also,
Potsdam, also die Landeshauptstadt Potsdam, Potsdam ist ja quasi die Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg, ist von der Bundesregierung 2017 zum sogenannten MediaTek Hub gewählt worden. Es gibt so eine Digital Hub-Initiative von der Bundesregierung. Da gibt es mehrere Städte, ich glaube 12 sind es, wo verschiedene Städte mit verschiedenem Schwerpunkt einen MediaTek Hub bilden. Mhm. Also Hamburg zum Beispiel ist es in Logistikfragen, bietet sich an mit Hamburg Hafen. Andere sind das im medizinischen Bereich, wie auch immer. Und der MediaTek Hub, also für Deutschland das Silicon Valley sozusagen, ist Potsdam. Und das hat natürlich bestimmte Gründe, warum es das geworden ist, weil es vorher schon sehr viel gemacht hat. Es gibt laut Statistik der Landeshauptstadt Potsdam selbst 1000 Firmen im IT-Bereich alleine. Das wird ab nächsten Jahr nochmal verdoppelt. Da kommen 1400 Arbeitsplätze allein schon zu in einem neuen IT-Zentrum. Hier in einem Neugebäude. Jürgen Meyer-Haar, ein berühmter Architekt, wird das bauen. Und es gibt das wahnsinnig von kleinen Start-ups, 1, 2, 3 Mann-Firmen, Joint Ventures, bis hin zu großen Firmen, also SAP-Software sitzt hier auch in Potsdam und so weiter. Wahnsinnig viel. Und das hat natürlich erstmal auch zu dem Titel geführt. Und der Titel und dieser MediaTek Hub auch als Management, die bringen natürlich wahnsinnig viel voran. Es gibt also zum Thema der Kooperation und Vernetzung viele Veranstaltungen, ob das jetzt Konferenzen, ob das der MediaTek Hub Accelerator ist, also ein halbjähriges Programm, wo verschiedene Firmen zusammengeführt werden. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr macht das, Mensch, trinkt doch mal einen Kaffee miteinander, was man zusammen tun könnte.
Ja.
Und vernetzen, kooperieren und neue Dinge erfinden und forschen und entwickeln eben. Und es sind viele, viele Erfindungen, gerade im Softwarebereich, die aus Potsdam kommen. Man kann das hier am HPI, am Hasso-Plattner-Institut, studieren. Da gibt es Bachelor-Master-Studiengänge für IT-Systems Engineering, für Data-Systems Engineering, für Digital Health. Also zum Beispiel alles, was im Gesundheitswesen an Software nötig ist. Also ob das jetzt von Patienten über Krankenhaussysteme, über was auch immer. Alles das, was in Zukunft noch viel, viel mehr. Unser Alltag ist digitalisiert. Und das alles wird vorangetrieben von hier.
Ja.
Cybersecurity ist ein Thema, was man da studieren kann. Es gibt parallel des HPIs noch die XU, Exponential University, die also einige digitale Studiengänge haben. Also sie nennt sich selbst die erste Hochschule in Deutschland für digitale Studiengänge wie Digital Business, Coding, Software Engineering, Marketing, Social Media, Data Science und wie das alles heißt. Da gibt es Studienabläufe, da müsst ihr euch reinklicken.
Ja.
Da bin ich jetzt nicht so im Thema, aber will nur sagen, das alles ist hier verortet. Und das gibt natürlich ein ganz, ganz junges, kreatives Umfeld, wo viele Initiativen starten.
Das heißt, man könnte eigentlich sagen, also im Grunde ist ja dieser Standort schon relativ lange. Also die gibt es ja jetzt schon seit
über 100 Jahren, seit 1911.
Ja, genau, über 100 Jahren, danke. Kopfrechnen ist nicht so meine Stärke. also ist schon seit ungefähr 1911. Und so Fortschritt, Entwicklung, Technologien, neue Technologien, die haben sich da ja immer irgendwie rund um das Thema Film gedreht und wurden auch mal vorangetrieben. Das heißt, man könnte sagen, dieses Medium Film hat ja zu vielen technischen Neuerungen geführt und dadurch hat sich, ich frag dich das jetzt gerade, also ich stelle das nicht fest, sondern das ist eine Frage, dadurch hat sich dann praktisch in Babelsberg so eine Kultur eingestellt, wo das einfach ein Teil ist dieser ganzen Mentalität. Also das ist einfach klar, weil hier wird geforscht, hier werden Dinge vorangetrieben, hier werden Sachen neu ausprobiert, hier fließt dann vielleicht auch irgendwann staatliches Geld rein, hier kommt immer mehr Geld rein und jetzt eben solche Initiativen wie der MediaTek Hub war der Name, ne?
Genau.
Und das hat praktisch dazu geführt, dass es halt auch heute noch so ist und jetzt eben auch andere Themen da reinkommen, weil eben so dieser, ich kann jetzt so einen Anglizismus verwenden, dieser Spirit da so vorhanden ist. Also ist das so?
Ja, also um den Spirit, auf Englisch der Esprit oder im Deutsch der Geist, der Entwickler, der Tüftler, wie auch immer Geist, da ist, ich könnte jetzt eigentlich sagen, Punkt, ja, du hast das gut zusammengefasst. Im Endeffekt ist Film ein Medium von ja ganz, 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 ganz vielen.
Ja.
Und Potsdam ist eine große Wissenschaftsstadt von jeher. Mhm. Das kommt wirklich aus der Kaiserzeit, wo Film als Medium noch gar nicht existierte. Mhm. Also hier gibt es die älteste Sternwarte der Welt. Und es wurden damals von den Königen und Kaisern, die Potsdam ja als Residenzstadt hatten, hier haben die gewohnt. Hier haben wir die Schlösser, die quasi unser Buckingham Palace wäre, mhm. wenn wir noch Monarchie wären, also einen König, Kaiser hätten. Und gerade hier waren die ganzen Standorte. Wir haben in den Geowissenschaften, wir haben die höchste Wissenschaftsrate in Deutschland. Das heißt, die meisten Mitarbeiter in der Wissenschaft arbeiten auf Einwohner verteilt. Und das ist egal, ob das ein Zentrum für Klimafolgenforschung, ein Geoforschungszentrum und wie sie alle ist, Deutscher Wetterdienst, die sitzen hier. Das sowieso. So, und jetzt kommt das Thema Film auf in den 1900er Jahren. Und Film ist, das in Klammern nebenbei, auch wieder eine Erfindung von hier. Die Brüder Max und Emil Skladanowski, also es ist jetzt keine amerikanische oder französische oder irgendwie Erfindung, das liegt sowieso in der Luft zu der Zeit, aber die Gebrüder Skladanowski haben einen Projektor erfunden und damit, um das historisch korrekt zu formulieren, die erste vor zahlendem Publikum in der Öffentlichkeit stattfindende Vorstellung von Bewegtbildern gemacht.
War das diese, war das diese Eisenbahn, ja. Wo alle...
Nee, okay. Das ist nochmal was anderes. Gut. Aber ja. Einfach mal googeln, die Skladanowskis und so, der sogenannte Bioskop. Mhm. Denn so heißt dieser Projektor, dieser Apparat.
Ja.
Mit kaiserlichem Patent und so weiter. Und dieser Bioskop im Original von 1895, der steht übrigens auch hier noch in Potsdam. Der steht im Foyer vom Filmmuseum hier in der Innenstadt in Potsdam. Den kann man sich angucken. Da kommen viele hierher gereist aus allen Herren Ländern, um sich den anzugucken. Und erst zwei Monate später kamen die Gebrüder Lumière in Paris hinterher, die dann ihr Kindtop, ihren Projektor präsentiert haben, der sich aufgrund ein anderes Verfahrens, und die hatten viel mehr Geld für Marketing, dann anders durchgesetzt hat. Aber ich will nur sagen, es kommt auch von hier. Und dann kommt das dazu und dann gibt eins das andere, die ganzen Medien mehr und diese ganzen Institute, die wir heute haben. Wir haben allein in Potsdam drei Fraunhofer-Institute, drei Max-Planck-Institute und. Kommt aus der Kaiserzeit im übertragenen Sinne bis hierher, hat zu dieser Spannbreite geführt und über den Film dann auch erweitert. Weil das, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind natürlich Sachen, die mit Film dann nichts mehr zu tun haben, aber die auch mittlerweile hier in der Medienstadt Babelsberg und darüber hinaus auf dem gesamten Gebiet von Potsdam sich ausgebreitet haben. Die haben ja überall auf dem Stadtgebiet ihren Sitz. Ja, das gibt es hier. Und es werden ja auch andere Projekte. Da muss ich jetzt ganz kurz mal drauf gucken. Ich habe hier so Sachen rausgesucht. Es gibt zum Beispiel Augmented Reality-Lösungen für die Industrie, was Datenbrillen angeht. Ja, dass man, also das Unternehmen Checklisten digital und virtuell einstellen können und damit die Hände frei haben. Die gucken auf der Brille und. Das kommt von hier. Die Firma Smart Glasses, die das hier gemacht hat.
Aber also kommt von da, wird da gemacht oder ist da initial hergekommen?
Ist hier initial hergekommen.
Ah, okay, krass.
Also auch als Onboarding-Prozess und solche Sachen. Also Lösung für die Industrie im weitesten Sinne, dass hier Triebwerke getestet werden, die aber noch gar nicht als Hardware, also als eigentliches Triebwerk existieren. Und also so Ingenieursdatenbanken. Es gibt virtuelle Trainingsprogramme für Operationsroboter. Ne? Da sind wir in der Medizin, in der Gesundheit. Ja. Wo die Firma Baby Giant Holyberg, die sitzt hier, auch das ist alles aus dem MediaTek Hub aus Joint Ventures entstanden. Ja, das sind also teilweise Studenten hier, die dann hier gehalten worden sind und ihr Büros dann hier gleich gelassen haben. Ich finde den Namen übrigens geil. Baby Giant Holyberg. Dann haben wir Baby und Giant.
Ja.
Und Holly von Hollywood und Berg von Babelsberg.
Ah, geil.
Raffiniert finde ich, dass Baby eigentlich Holly ist und Giant Ja,
ah, so ein bisschen so ein Easter-Egg.
Aber also die nicht nur dieses Trainingsprogramm für Operationsroboter gemacht haben, sondern im Endeffekt auch Animationen, Visual Effects, X-Reality, also Cross-Reality machen und also wirklich auch für Filmstudios und Produktionen arbeiten. Und also allein da sieht man schon wieder die Schnittstellen zwischen diesen ganzen Sachen. Ja. Und
Das, also damit hast du gerade im Grunde, also es ist mega spannend, damit hast du gerade im Grunde nochmal eine Frage ein bisschen mitbeantwortet, glaube ich, die ich eh noch stellen wollte. Mhm. Und zwar habe ich mir so gedacht, weil du schreibst in deinem Buch, warte, ich suche, damit ich es auch korrekt zitiere,
ja,
raus.
Bitte.
Wer den Film liebt, kann sein gesamtes, in Klammern, berufliches Leben in der Medienstadt bleiben. Und dann dachte ich so, cool, aber will man das? Also ist das gut für den Film oder für kreative Prozesse? Aber wenn du jetzt sagst, aber korrigiere mich da gerne, dass da ganz viele verschiedene Gewerke sind und es eben so viele Querverbindungen gibt, dann wäre mein Bedenken, dieses sich zu sehr in der eigenen Blase befinden, vielleicht schon wieder aufgehoben, weiß ich aber auch nicht. Vielleicht auch aus einer, also das kann man ja einmal aus einer sehr technischen Perspektive, die mit diesem Ingenieursgeist, sag ich mal, zu tun hat, betrachten, dann irgendwie aus einer kreativen Perspektive.
Ja, also vor allen Dingen Letzteres, also es heißt ja nicht, dass man sozusagen hier im eigenen Saft schmort. Mhm. Ne? Also Weitblick ist immer wichtig. Und bezogen im Buch war das natürlich einfach auf die Tatsache, dass es einen Filmkindergarten gibt. Mhm. Es wird jetzt eine Filmgrundschule geplant. Es gibt hier bereits ein Filmgymnasium. Dann natürlich verschiedene Ausbildungsinstitute. Es gibt die Medienschule Babelsberg. Es gibt die Filmuniversität mit 14 Studiengängen, also man kann Schauspieler werden, Regisseur, Kameramann, Schnittmeister, Tonmeister, Drehbuchautor, Produzent, Szenograf, Komponist.
Alles.
Und also die Filmberufe. Ja. Und auch in Medienwissenschaft, also die theoretischen Sachen und promovieren. Und alleine in diesem Unterricht an der Filmuni Babelsberg, man hat ja natürlich Filmgeschichte, Mediengeschichte und so weiter. Und man guckt ja, was geht, sind andere Strömungen, was wird in anderen Regionen auf der Welt gemacht, was gibt es für Entwicklungen, aktuelle Neuerungen und so weiter. Es kommen Gastprofessuren und Dozenten, Initialvorträge und so weiter. Also man ist ja nicht im eigenen Saft. Und bezogen auf das berufliche Leben jetzt auch wieder mit Ausbildung, also ich kann nur sagen, Leute, kommt nach Babelsberg. Also das, was ich erwähnt habe, ne, HPI, wo man so diese Sachen studieren kann, die XU, wo man diese Sachen studieren kann, die Filmuni auch, MSB, das sind sozusagen die neueren Sachen. Und es finden ja immer in vielen, vielen Zusammenschlüssen, es gibt zum Beispiel die D-Werft, das ist hier ein Zusammenschluss aus verschiedenen Playern, nenne ich es mal, oder Institutionen. Da ist Rotor Film dabei. Das ist eigentlich eine Firma, die für die Postproduktion ist. Die haben hier das größte Mischatelier Europas, das modernste. Also für die Postproduktion, Bild, Ton, Nachbearbeitung in Filmen. Also die machen die fetten großen Produktionen im Endeffekt. Mhm. Die aber sich trotzdem auch irgendwie zur Aufgabe gesetzt haben, mit anderen Playern zusammen, so eine Vision, dass man, ich sag mal, Metadaten aufbereiten kann für das Bewegtbild. Mhm. Ja, dass das also auch für die Zukunft da drunter liegt und dass man das nutzen kann in Ausspielungen in anderen Ländern und. Das sind also etablierte Firmen, die mit kleinen Startups, die mit Studenten zusammenarbeiten. Und es gibt ja, so wahnsinnig viele, ja, Querverweise. Das ist, glaube ich, ein schönes Wort, was ich übrigens im Buch, also Stichwort Querverweise, auch habe, dass man in einigen Kapiteln sagt, naja, es geht um das und das und das. Zu dem Thema übrigens in Kapitel 73 noch mehr. Mhm. Und dann liest man wieder weiter, dass man also auch in dem Buch immer wieder 100 Facts about Babelsberg hin und her switcht. Ja.
Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz, also erstmal vielen Dank für diese Antwort darauf. Du hast mich überzeugt. Also es klingt eigentlich wie ein riesiger Campus, so ein bisschen. Aus meiner
Ist es. Ich habe eine eigene Karte gemacht, die gab es vorher nicht, um mal überhaupt das auch im Buch ganz am Ende, diese krasse, auch geografisch, ne, von bis, was ist da, was gehört dazu? Gelände Filmstudio, Gelände Rundfunk Berlin-Brandenburg, Gelände ZDF, was gehört alles dazu? Selbst entworfen, damit man mal auch mit Legende einen Überblick über diese Riesenfläche hat, ja.
Ja, also genau, und vielleicht einmal darüber dann so ein bisschen zum Aufbau des Buches. Also es sind tatsächlich ja eigentlich 100 Fakten. Das sind immer so kurze Kapitel, wo es dann halt um einen bestimmten Fall geht. Zum Beispiel halt über, was du auch erzählt hattest mit dem ersten Tonfilm oder wie das dahin kam. Und eben auch über den Mediatek Hab. Danke. Boah, ist ein bisschen Zungenbrecher auch. Ich habe keine Schauspielausbildung, merkt man dabei wohl. Und genau, und da kann man sich dann praktisch so durch diese Fakten so durchhangen. Und es baut natürlich historisch gesehen, geht's halt von früher bis heute so ein bisschen durch, ne?
Und genau, am Ende also
halt auch viele Karten das muss ich auch sagen, das Bildmaterial ist halt ziemlich cool. Also es sind halt ziemlich viele Bilder, man kriegt davon sehr schön Eindruck, also auch sowohl heute eben Karten, aber auch historische, also man sieht auch irgendwie, ich glaube, Goebbels hatte doch auch sein Büro da noch gelesen.
Ja.
Da sieht man dann auch Bilder von diesem ganzen Idiotenkreis, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, die da alle stehen und da was machen. Also es ist auf jeden Fall auch visuell ziemlich ansprechend und zweisprachig, ne?
Ja, also danke, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Also es sind circa 400 Abbildungen drauf und das ist natürlich ein Mega-Ritt gewesen. Also in Archiven, ganz klassisch mit Handschuhen in dunklen Katakomben und Magazinschränken gewühlt und geguckt und recherchiert und geforscht und teilweise seltenes oder gar unveröffentlichtes Material, teilweise bekannte Bilder rausgesucht und bekommen und durfte also in der Deutschen Kinemathek und im Filmmuseum Potsdam sein und das Bundesarchiv und das Deutsche Rundfunkarchiv und viele, viele Filmproduktionsfirmen, muss man auch dazu sagen, Filmverleiher. Ich war bis Paramount Pictures, Warner Brothers, bis LA und so weiter. Das hat mich teilweise pro Foto, pro ein Bild ein halbes, dreiviertel Jahr gekostet, die Freigabe, die Rechte, wie auch immer daran zu haben, das mit ins Buch packen zu dürfen. Da steckt also ein riesen, riesen Aufwand hinter. Und das gibt es in der Zusammenfassung, also diese ganzen Bilder zusammen nebeneinander in den Themen eigentlich nicht. Und ja, deswegen danke, dass du das erwähnst. Also gerade visuell sind das einfach tolle Eindrücke, die das alles unterstützen.
Kann ich bestätigen.
Ich habe Stichwort Media, Tag, Hub, Trara, auch mit QR-Codes gearbeitet, dass man also in dem Buch Weiterführungen hat für all das, was gar nicht reingepasst hat in diese 240 Seiten, dass man also mit dem Handy, zack, QR-Code und man kann sich dann entweder bei dem Thema noch weiterlesen, Sachen, die Fotos, Infos, die ich nicht mehr ins Buch habe packen können oder Verweise auf die Institutionen, die genannt worden sind, dass es schnelleres Finden ist und so weiter. Das ist alles in dem Buch. Das ist alles da vereint mit drin. Und
Für wen?
Und chronologisch, du hast gerade, chronologisch hast du es gerade genannt, ist es trotzdem die Geschichte des Filmstudios von Anfang. Und wenn man die Bilder, wenn man die Zwischenüberschriften, wenn man das alles wegliest, liest man trotzdem eigentlich die Geschichte des Filmstudios in einem durch, bis nicht Gegenwart, sondern Aussicht in die Zukunft, kann man quasi sagen.
Okay. Ja, cool.
Weil ja auch immer gesagt wird, was hat das für Konsequenzen, was gibt es noch und so. Und der Aufhänger ist, dass im Vorwort die Frage steht, wussten Sie oder wusstest du das? Und diese 100 Kapitel, diese 100 Facts, exemplarische Sachen sind für die verschiedenen Themen, die Babelsberg betrifft. Ja. Sowas wie, wussten Sie, dass in Babelsberg der größte Drucker der Welt steht?
Ja.
Was mich dann auf das Thema Kulissen und so weiter bringt. Wussten Sie, dass in Babelsberg der Countdown erfunden worden ist?
Das habe ich vorhin auch gelesen, ja. Also der Countdown, der dann auch wirklich in der echten Raumfahrt verwendet wurde, oder?
Genau, also das war nicht die NASA, die den erfunden hat, sondern der Film Frau im Mond von Fritz Lang 1928. Die haben also erstens mal eine Rakete erfunden. Es gibt zu der Zeit keine Raketen, ja, also Rockets. Das ist Utopie, das ist der zweite Science-Fiction nach Metropolis. Und dann haben die sich überlegt, wie zeigen wir dem Publikum, den Zuschauern, wann dieses blöde Ding startet, wenn wir zählen 1, 2, 50, 100, keiner weiß wann und warum. Idee, wir zählen rückwärts.
Ja.
10, 9, 8, 7, 6, 5. Bei 0 weiß jeder, bam, das Teil geht hoch.
Ja, krass.
Und der Countdown ist eine Erfindung aus Deutschland. Aus dem Filmstudio Babelsberg, nur für diesen Film. Und es wurde Jahrzehnte später sozusagen in die Raumfahrt übernommen. Die Amis, in dem Fall die NASA konkret, hat in den 1960er Jahren Fritz Lang auch nochmal eingeladen in ein Kontrollzentrum dort und hat ihm quasi bestätigt, you are the father of Countdown, you are the rocket father. Und das wissen die wenigstens, der Countdown von hier kommt. Und das sind so viele Aha-Effekte. Und darüber hinaus kann man dann aber auch die Geschichte des Films und die Zeit drumherum erzählen. Und dass wir auch da eben wieder federführend waren in bestimmten Dingen. Und das ist so die Grundidee des Konzepts des Buches.
Ja, also es ist tatsächlich ein sehr lesenswertes Buch. Das kann ich einfach nochmal so abschließend zu dem, was du gerade ausgeführt hast, sagen. Und deshalb, wir verlosen auch, haben wir ja vorher besprochen, wir würden auch ein Exemplar verlosen.
Sehr, sehr gerne.
Wir packen euch in die Shownotes den Link zum Gewinnspiel. Und dann könnt ihr das nämlich da ausfüllen, euch da eintragen und dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, ein oder, ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch mehrere draus, das gucken wir nochmal im Nachgang. Ja. Verlosen wir dann auf jeden Fall. Über den Link könnt ihr nämlich dann tatsächlich daran teilnehmen. Die jetzt gerade live zuhören, also das ist übrigens gerade ein Live-Podcast, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt.
Also viele S. Nichts so, gestrichen.
Jetzt wie in den Shownotes. nee, aber genau, also für die live zu hören, ihr müsst dann noch ein bisschen warten, bis die Folge rauskommt. Aber genau, dann packen wir dieses Gewinnspiel in die Shownotes, dann könnt ihr da euch dann sozusagen, oder könnt ihr dann teilnehmen.
Fernab dessen, das ist jetzt sozusagen der kurze Werbesatz, ist das natürlich bundesweit und weltweit im Handel erhältlich, in jedem Buchhandel, in jeder Buchhandlung, genau, bei Amazon und wie sie alle heißen. Und mit 16 Euro und vom praktischen Format für die Arschtasche auch ein sehr, sehr praktisches Buch, was man überall mit hinnehmen kann. Das war mir sehr wichtig. Und was abschließend auch noch neuere und aktuellere Sachen eben aufnimmt, so die heißen Dinger, der heiße Shit, der jetzt gerade so da abläuft.
Ja, das scheint einiges zu sein. Würdest du denn, also wem würdest du das Buch denn empfehlen? Also nur Leute, die sich jetzt für Filme interessieren?
Allen. Also für Architekturfreaks mega. Also die ganzen Gebäude aus den 30er, 40er Jahren noch auf dem Gelände. Auch aus den 50er DDR. Auch heute Hightech, große Namen, Architekten. Für Technikfreaks, ja, Ton, Kamera. Für Schüler und Studenten, die in Medienberufen arbeiten wollen. Oder weiter Fortbildungen machen, für Filmfreaks, für Fans von amerikanischen Filmen, für Märchenfilme. Es wurden Märchenfilme, Science Fiction, es wurde alles in Babelsberg gedreht und gerade auch aktuelle Sachen, nicht nur GZSZ als Daily Soap, sondern auch, ich nenne jetzt Matrix 4 nochmal mit Keanu Reeves. Und Keanu Reeves habe ich gelesen, dass er jetzt gerade wieder in der Stadt ist für John Wick, den vierten Teil. Gnadenlos Without Remorse ist hier gedreht worden, hatte letzte Woche mit Michael B. Jordan Premiere. French Dispatch kommt jetzt, der Wes Anderson Regisseur, der zum dritten Mal jetzt in Babelsberg gearbeitet hat, nach Die drei Musketiere 3D und so weiter. Und es geht ab wie Bolle. Wie gesagt, Dark für Netflix wurde hier gedreht. Babylon Berlin wird gerade die vierte Staffel gedreht. Also gerade für Filmfans, ne? Ja. Auch Serien.
Das war mir wirklich nicht bewusst. Also das war mir wirklich nicht bewusst, wie groß dieser Standort ist. Ich dachte, das ist so, naja, so Deutsche halt, die auch ein bisschen mit mir. Also, muss ich jetzt mal so sagen, ist halt, war echt eine Bildungslücke gewesen, wusste ich vorher nicht.
Ich dachte, ja, aber umso schöner, dann hat ja sozusagen unser Gespräch den ersten schon erreicht.
Hat's funktioniert. Aber das ist doch auch erstmal, also für diesen Themenblock, wir sind noch nicht ganz fertig, aber für diesen Themenblock finde ich das auch einen ganz schönen Abschluss, weil wir wissen jetzt eigentlich im Grunde, glaube ich, schon mal so grob, was ist das eigentlich für ein Standort, was ist das für eine Stadt, was spielt sich da alles ab, was für eine Bedeutung hat die auch, wie ist die historisch entstanden, das ist ja eigentlich auch total spannend, das nochmal so aufgedröselt zu bekommen, also schon mal vielen Dank dafür. Bevor sehr, sehr wir jetzt gerne. Aber hier irgendwie, ne, wir haben nämlich noch zwei Kategorien in diesem Podcast, wir machen jetzt auch mal einen harten Cut, und zwar Tech und Trara, die eine Frage, die ich eigentlich jedem Gast stelle, ist immer, was ist das Letzte, was du gegoogelt hast, und mit gegoogelt meine ich gar nicht, was du, also man googelt ja manchmal sowas wie, wie lange muss ich Karotten kochen? So, also das google ich jetzt nicht, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Sondern irgendwas, wo du nachgucken musstest, wie geht das? Wie hat das funktioniert?
Also in Bezug, wie funktioniert sowas? Ja, okay.
Eher Google, sag ich
das. Die zwei letzten, und damit ist eins davon inkludiert, waren wirklich Sachen, weil ich Studio Babelsberg gegoogelt habe und gucken wollte, was die englische Wikipedia-Seite über Studio Babelsberg schreibt, was ja nochmal ein Unterschied ist als die Deutschen. Und die haben natürlich einige Sachen, ich sag mal, nicht erwähnt, die auf den deutschen Seiten stehen. Das müsste vielleicht nochmal geändert werden. Aber ergoogelt habe ich tatsächlich vor zwei Stunden eine Sache. Ihr könnt mich jetzt für total bescheuert halten. Ich mache in der letzten Zeit wahnsinnig viele Zoom und Teams und Jitsi und wie sie alle heißen, die Sitzungen. Ja. Und ich habe bei einem Anbieter nicht gewusst, scheiße, wie hebe ich denn die Hand, weil ich was sagen will, und habe das sozusagen ergoogelt, ohne dass das jemand mitbekommen hat. Das war aber vor zwei Stunden sozusagen das Letzte, was ich da gelernt habe. Ja.
Das ist tatsächlich auch die Vorstellung, wieder täglich irgendwo hinzufahren und mit den Leuten, mit denen man arbeitet, in einem Raum zu sitzen. Du kannst dann ja nicht mehr, wenn du irgendwas nicht weißt oder wenn du gedanklich abschaltest, nebenbei heimlich was anderes machen. Sowas wie ja, aber ich meine sowas wie, also ich hatte letztens, ich hoffe, es hört jetzt niemand davon zu, in der Uni hatte ich letztens einen Call, wo wir halt so ein paar Sachen besprochen haben, und dann driftete das so ab und dann kamen irgendwie so zwei Leute so ins Labern. Also weißt du, wo man so dachte, wir sind nicht mehr produktiv, es wird nur noch gelabert. Aber immer noch, also nicht spaßig labern, sondern über das Thema labern. Naja, und dann habe ich gedacht, naja, ich arbeite nebenbei schon mal weiter. So was, wenn du im selben Raum bist, krass unhöflich ist, aber da konnte ich es halt machen. Das war ganz schön. Da, und das wird, glaube ich, weird, wenn man wieder vor Ort ist. Genau, das würde ich auch sagen. Ich muss noch tatsächlich einmal sagen, was ich zuletzt mir ergoogelt habe, geht auch. Bei mir stand letztens einfach so ein Telekom-Typ vor der Tür und meinte, sie haben jetzt Glasfaser. Und ich so, okay. So.
Geil, ja, geil, kann erstmal. Man da was reinschütten?
Also Glasfaserverbindung, ne, ist ja so, und dann. Und dann war ich so, ja, okay, und dann hat er das alles erklärt und so, und dann habe ich das irgendwie auch gleich abgeschlossen, weil ich bin das nicht mehr gewohnt, dass irgendein Vertreter vor meiner Tür steht und selber Preis, Wechsel, weil ich unter 28 bin, kostet mich das nichts, alles super.
Und vermutet eher einen Scharlatan.
Genau, und das habe ich dann halt gedacht, war das jetzt wirklich ein Telekom-Mitarbeiter? Oder war das jetzt einfach irgendein Typ? Also, ne, weiß man ja nicht. Ich meine, der hatte einen Ausweis und so ein Tablet und also das sah schon alles vernünftig aus, aber hey, und naja, auf jeden Fall habe ich dann, hatte ich dann diesen Kontrollanruf zum Datenabgleich und habe ich die Nummer gegoogelt und dann war ich mir sicher. Aber da war ich froh, dass man das machen kann, einfach die Telefonnummer bei Google eingeben und dann sieht man, okay, das ist die offizielle Nummer davon, alles fein. Dann driftet man in so einen leichten Verfolgungswahn ab, weil dann kann wirklich, oder haben die den nur hingebaut für mich? Weiß man ja nicht. Genau, dann die zweite Kategorie, die ist ein bisschen einfacher und schneller zu beantworten, wobei dir das ja auch relativ aus der Hüfte geschossen kam, aber deine Empfehlung. Wir haben immer eine Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen eigentlich jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas. Das kann was sein, was du gelesen, was du gesehen, was du geguckt, gehört, gemacht hast. Alles Mögliche kann das sein. Irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest. Das finde ich eine sehr schöne Empfehlung. Also alle drei natürlich, aber das finde ich mir sehr aus der Seele, weil das sind auch so Themen, nach so anderthalb Jahren eigentlich nur online kommunizieren, wo ich finde, das ganz schwer ist, diese Ruhe in den Dingen zu haben. Also so dieses gut Ding will Weile haben. Und der, glaube ich, entsteht über Ruhe. Genau. So, es ist ja, also gerade, ich meine, ich arbeite ja auch in einem sehr digitalen Bereich und die Möglichkeit, alles sofort und schnell zu machen, ist halt immer da. Aber langfristig funktioniert das nicht. Aber es ist so ein, es ist nicht so, weißt du, also du kannst jetzt, wenn du, keine Ahnung, einen Stuhl baust, dann, du kriegst das nicht schneller hin, als das halt geht physisch. Aber ich finde, bei diesem Digitalen muss man sich diese Langsamkeit irgendwie so selber verordnen. Und das finde ich ganz schwierig. Aber das, ich arbeite dran. Aber dann glieder ich meine Empfehlung so ein bisschen an deine thematisch an. Es gibt einen ganz tollen Podcast, der heißt Betreutes Fühlen mit Dr. Leon Winscheid und Atze Schröder. Weirde Kombination.
Aha, okay.
Ja, aber der ist total geil. Die beiden sprechen jede Woche über ein Gefühl. Also die hatten Angst, Leidenschaft, Liebe, Weiblichkeit. Ist jetzt nicht unbedingt ein Gefühl. Weiß ich nicht, ob es ein Gefühl ist. Weiblichkeit ein Gefühl? Naja, auf jeden Fall, aber ne, also, und die sprechen darüber, auf so, also der eine ist halt Psychologe, der andere ist Atze Schröder und die sprechen darüber auf so eine ganz ruhige Art und da geht's viel um, also da kam ich gerade so drauf, weil du meintest so mit diesem so Ruhe finden und das war irgendwie auch mal so in einer Folge Thema, also kann ich sehr empfehlen, das ist so eine Art, sich mit seiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Über Zufriedenheit, aber das war auch sehr geil.
Ja.
Aber sorry, du warst gerade mitten in einer. Ja, also ich glaube, die Chancen stehen gut. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört, die haben auch schon fast 90 Folgen und ich bin irgendwie bei Folge 4 jetzt mittlerweile. Also, aber die haben zum Beispiel auch über Zufriedenheit geredet. Das fand ich ganz geil, weil der eine halt, also, nee. Genau, Zufriedenheit, ja, doch, das war der Aufhänger und es ging darum, dass wir ja in so einer permanenten Glückssuche sind, immer Glück, Glück, Glück und er meinte halt, dass aus psychologischer Sicht ist Glück halt ein chemischer Sonderzustand, das ist halt ein unglaublicher Hormoncocktail, der da im Gehirn stattfinden muss und wenn man den die ganze Zeit versucht aufrechtzuerhalten, ist das sehr anstrengend und führt eigentlich eher ins Unglück und stattdessen sollte Zufriedenheit und in Zufriedenheit steckt das Wort Frieden drin, sollte eher das Ziel sein. Und das fand ich irgendwie einen ganz geilen Blickwinkel, weil einem wird gerade so als junger Mensch so immer so, du musst immer alles tun, damit du glücklich bist. Und das ist, ich sehe die Intention, aber es ist sehr anstrengend, finde ich. Und das fand ich irgendwie einen guten Dreh. So.
Mhm. Absolut. Das kann man so unterstreichen.
Würde ich auch sagen. Wir sind Folge 65, glaube ich.
Okay.
Ja.
Krass. Viele Gespräche, viele Themen, viele Gesprächspartner, viel neuen Input.
Total. Total. Also, Podcast hat mich auch echt ein bisschen so über die Corona-Zeit gebracht, weil dieser Input von Menschen, die man gar nicht kennt und die auch so die Zeit zu haben, sich wirklich mal eine Stunde mit jemandem hinzusetzen, wie mit dir jetzt, und das zu genießen, das hattest du ja so nicht so doll und das war echt, also das ist schon toll, das macht schon Bock. Total. In dem Sinne würde ich sagen, ich habe sehr genossen mit dir zu super viele spannende Dinge erzählt über Babelsberg und ich werde, wenn ich das nächste Mal irgendwie vielleicht im Raum Berlin bin, mal einen Abstecher nach Potsdam bzw. nach Babelsberg machen.
Das. Aber es ist einfach ein Paradies.
Das werden wir machen. In dem Sinne möchte ich euch natürlich noch mal kurz daran erinnern, dass ihr uns gerne abonnieren könnt auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört, also Spotify oder Dings. Kauft das Buch, wenn euch jetzt Babelsberg interessiert, ist es, glaube ich, das richtige Buch für euch. Und genau, Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder Feedback zur heutigen Folge, dann immer raus damit an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr macht das über die iTunes-Bewertung oder über Social Media. Da findet ihr uns eigentlich überall unter Netzpiloten und auf Twitter findet ihr uns auch explizit unter techundtrara. Und damit vielen Dank, Sebastian. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Bis bald hoffentlich.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.